Guten Morgen miteinander. Ich habe mich gefreut, wieder mal da zu sein bei euch. Und weil heute ein spezieller Tag ist, habe ich etwas mitgebracht. Ja, genau. Danke vielmals für die Erinnerung. Ich habe mich gefreut, hier zu sein und ich habe euch etwas mitgebracht. Eine Flasche Olivenöl und ein Kilo Mehl. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so euer Wocheneinkauf aussieht. Und bei uns ist es so, da ist das zwar in der Tasche drin, aber da ist noch viel, viel mehr drin. Da muss man nach Hause schleppen. Aber was hat Öl und Mehl mit Glauben und Vertrauen zu tun? Das sind zwar wichtige Nahrungsmittel, aber was es da auf sich hat mit diesen Lebensmitteln, dazu kommen wir später. Heute geht es nämlich um zwei Menschen. Um einen Mann und eine Frau, die alles auf eine Karte setzten. Wir befinden uns im Jahr 871 vor Christus. Also schon ein bisschen länger her. Und es kommt ein neuer König auf den Thron. Vom Nordreich Israel. Ahab, der Sohn Omris. Der Sohn vom berühmten Heerführer. Ob er besser wird als die Könige vor ihm? In den wenigen Jahren, seit es das Königreich überhaupt gab, also in 176 Jahren, seit der Salbung von Saul, ist es schon die sechste Dynastie. Also schon die sechste neue Familie, die da herrscht. Unruhige Jahre liegen hinter dem Volk Israel. Kinoreife Ereignisse. Vor wenigen Jahren war noch ein anderer König auf dem Thron, nämlich Ela, der Sohn von Basea. Und der, als er gerade ein Fest feierte und es sich gut gehen ließ, wurde von seinem Diener von Simri ermordet. Der Heerführer Omri hat das Ganze erst auf dem Schlachtfeld mitbekommen, dass der König ermordet wurde. Und weil das Volk ihn zum neuen König machen wollte und nicht dieser Simri, der da den König ermordet hatte, machte sich Omri mit dem ganzen Heer auf, nach Tirza belagerte die Stadt, setzte Simri nach 7 Tagen als König wieder ab und wurde selber König. Nun war der König natürlich auf natürliche Weise gestorben. Soll es ja auch mal geben, nach all diesen Wechseln. Und nun kommt sein Sohn, Ahab, auf den Thron. Würde er auch so gottlos sein wie sein Vater? Er war ja nicht irgendein König. Nein, er war der König von den 10 Stämmen von Israel, die sich getrennt hatten vom Stamm Juda. Und Benjamin. Es war Gottes Volk und nicht irgendein anderes Volk, das er regieren sollte. Eigentlich sollte der König ja ein guter König sein, der das Volk Gottes führt wie ein guter Hirte. Sollte Gott ehren und ihn anbeten. Stattdessen war Ahab schlimmer als alle Könige vor ihm. Und das ist eine Leistung. Die war nämlich auch schon übel. Er verführte das Volk Gottes zum Götzendienst. Er heiratete sogar Isebel, die Tochter von Etbaal, von Sidon, eine heidnische Prinzessin, eine Phönizierin, baute einen großen Tempel für den Götzen Baal, den Wettergott, und betete ihn an. Und auch für die Göttin Aschera baute er ein großes Standbild. Er tat mehr Böses, das Gott wütend machte, als alle Könige vor ihm. Super. Tolle Sache. Oder? Ein einziger Mann, einer steht auf und wagt es, dem König zu widersprechen. Einer kommt, ein unbedeutender Mann aus Tischbe, einem ganz kleinen Kaff, kommt zum König. Er ist der Einzige, der für Gott aufsteht und für Gott das Wort ergreift. Und er steht auf gegen die Person, die am meisten Macht hat. Ich weiß nicht, aber die meisten Menschen, glaube ich, würden in einer solchen Situation eher den Kopf runterhalten, sagen, okay, ich arrangiere mich jetzt mit dieser schwierigen Situation. Sie würden nichts sagen und sich irgendwie mit der Situation arrangieren. So handeln die meisten, wenn Unrecht geschieht. Vor allem, wenn jemand mit viel Macht im Spiel ist. Das kann vielleicht auch Sinn machen, oder? Aber was ist, wenn Gott dir den Auftrag gibt, etwas dagegen zu sagen? Elia steht für Gott ein und sagt, was niemand hören möchte. Im 1. Könige 17,1 lesen wir Folgendes. Und es sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Ich meine, Ahab verhält sich so, als gäbe es eigentlich gar keinen Gott, oder? Als wüsste er nicht von all diesen Geschichten, von den Wunden, die Gott getan hat. Als würde er all diese Geschichte seines Volkes nicht kennen. Es macht ihm sogar Spaß, alles Böse zu tun, was Gott nicht gefällt. Opferfeste für Baal und Aschera zu feiern mit wüsten Orgien. Hart und unbarmherzig zu sein, wenn es ihm Vorteile brachte, egal mit welchen Mitteln. Und jetzt spricht Gott zu ihm, durch Elia. Du lebst eigentlich, als gäbe es mich nicht. Und so wahr es ist, dass es mich trotzdem gibt, so wahr ist es, dass weder Tau noch Regen fallen wird auf die Erde, außer Elia sagt etwas. Es braucht nicht mehr Worte. Es genügt schon, was er gesagt hat. Denn nun erlebt Ahab am eigenen Leib, was es heißt, von einem Gott abhängig zu sein. Von Gottes Güte abhängig zu sein. Er erlebt, was geschieht, wenn Gott nicht mehr in seiner Güte Tau und Regen schickt. Und gell, auch bei uns wäre alles gleich relativ schnell trocken, wenn das geschehen würde. Wie dann erst in einem Land wie Israel. Da muss man nicht Bauer sein, um zu wissen, dass da ganz schnell eine Hungersnot kommen würde. Und es folgen 3 schlimme Jahre Hungersnot. Da kannst du nicht mehr einfach in den Migros, in den Volk oder in den Coop einkaufen gehen. Weil denn die bekommen auch nichts mehr geliefert. Und das Wenige, was es noch gibt, das wird immer, immer teurer. Wir glauben kaum, wie schnell das passieren könnte in unserem Wohlstand. Wir sind so verwöhnt mit all den Seen hier in der Schweiz und dem vielen Wasser. Aber wenn es bei uns so schnell trocken würde, könnte es auch ganz, ganz schnell enden. Das ist existenzbedrohend. Die Leute bekommen Angst. Es wird schwierig, echt schwierig zu überleben. Da kann auch kein Wettergott was dran ändern. Auch Baal ist da machtlos. Und eigentlich zeigt sich hier, wer der wirkliche Gott ist. Der Gott, der uns eigentlich das Leben schenkt. Uns gnädig immer wieder versorgt. Welcher Gott ist mächtiger? Aber nun schwebt Elia in Lebensgefahr. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er hat sein Leben riskiert. Er hat das gesagt, was Gott von ihm wollte. Das gesagt, was er sagen sollte. Er tat mutig das Richtige. Er kann nicht mehr bleiben, wo er ist. Er muss weg. Gott greift ein und er spricht zu ihm und sagt zu ihm, wo er hingehen soll, wo er sich verstecken soll. Geh zum Bach Krit und versteck dich dort. Ich werde dich versorgen. Ich werde dich mit Essen versorgen und mit Trinken aus dem Bach. Raben werden dir zu essen bringen. Und das ist eigentlich schon noch spannend. Ausgerechnet Raben. Habt ihr Raben schon mal beobachtet? Wie gierig die sind! Wie die nichts teilen wollen. Aber an jedem Tag bringen Raben ihm Fleisch und Brot. Elia hat Fleisch zu essen, das gibt's fast nie. Also das hatten nicht alle Leute, da musste man schon fast König sein, um jeden Tag Fleisch zu essen. Aber jeden Morgen und jeden Abend sind die wieder da. Gott hat schon spezielle Ideen, oder? Aber in der Not ist man auch nicht wählerisch und Elia ist echt froh. Als aber das Wasser aus dem Bach auch noch ausgeht, schickt ihn Gott ins Ausland. Ausgerechnet ins Land Sidon, in Phönizien. Ausgerechnet in das Land, aus der die böse Königin kommt. Wahrscheinlich war die Flucht dahin auch ziemlich gefährlich. Dorthin, wo der Baal dieser Götze Staatsreligion ist, wo alle diesen Götzen anbeten. Gott schickt ihn zu einer Person am Rande der Gesellschaft, denn er möchte sich einer ausländischen Witwe zeigen. Eine Frau hatte da zumal sehr wenige Rechte. Und ohne Mann in einer Gesellschaft, die sich eigentlich nur von harter Landwirtschaft ernährt, war es echt schwierig für eine Witwe zu überleben. Erst recht während einer Hungersnot. Da gab es keine Renten, keine Versicherungen, nichts. Keine Sicherheit. Aber Gott denkt nicht gering von diesen Menschen. Er sagt selber einmal, ich bin der Vater der Vaterlosen. Ich bin der Beschützer von Witwen und Waisen. Kann man nachlesen im Psalm 68. Und das zeigt sich immer wieder in der Bibel. Wenn du die Bibel liest, merkst du, das kommt immer wieder vor. In einer Welt, in der oft das Recht des Stärkeren gewinnt, sind gerade diese Menschen, die echt unten durch müssen, liegen Gott am Herzen. Sie sind ihm nicht egal, sie sind ihm wichtig. Und immer wieder fordert er sein Volk auf, für die Witwen und die Waisen zu sorgen. Gott steht auf der Seite der Schwachen und Hilflosen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hast du auch keinen Vater mehr. Oder vielleicht hattest du nie einen besonders guten Vater. Dann gilt das auch für dich. Du bist Gott nicht egal. Er liebt dich mehr, als ein guter Vater dich jemals lieben könnte. Gott ist der Vater der Vaterlosen. Und hier zeigt er sich einer Nicht-Jüdin, einer Ausländerin. Indem er Elia hilft, zu überleben, hilft er auch ihr. Er möchte, dass sie den wahren Gott kennenlernt. Gottes Macht ist also nicht wie bei den anderen Göttern nur auf ein Gebiet beschränkt. Die glaubten, der Gott dieses Berges zum Beispiel, der ist nur für ein kleines Gebiet zuständig. Gott wirkt überall. Gott ist auch mächtig, sogar im Land, wo das Böse regiert, kann er wirken und mächtige Dinge tun. Gott sieht die ausweglose Situation dieser Frau. Sie ist nämlich gerade dabei, ihre letzte Mahlzeit für sich und ihren Sohn zu bereiten. Im vollen Bewusstsein, dass danach nichts mehr da ist. Kein Essen mehr und dass sie sterben muss. Doch sie ist Gott nicht egal. Gott sieht das Unbedeutende, das Schwache. So gnädig ist unser Gott. Weiter lesen wir dann im 1. Könige 17, 9 bis 16. Mach dich auf und geh nach Sarepta, sagt Gott zu Elia, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an dem Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, da rief er ihr noch nach, bring mir auch noch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zu mir etwas Gebackenes davon und bring es mir. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts, denn dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Oh, wow, was für ein Wunder! Mega praktisch, oder? Vor allem in einer Hungersnot. Jeden Tag immer genug Mehl und genug Öl. Ist noch spannend, oder? Ich glaube, die Frau, die hat schon mal was von dem Gott von Israel gehört. Die weiß, dass es den Gott von Israel gibt. Ist noch spannend, oder? Da weiß sie eigentlich mehr als der König von Israel. Manchmal glauben fremde Leute mehr an Gottes Größe als wir, die es besser wissen sollten. Genügt ihr Glaube, aber auch dafür, dass es Gott gibt, auch dafür, dass sie das Risiko eingeht? Dass sie darauf vertraut, dass es stimmt, was Elia ihr sagt? Er sagt ja, backe zuerst etwas für mich und danach kannst du dann vielleicht auch noch was für dich backen. Bring es zuerst mir, lautet sein Auftrag. Sie wagt es, sie geht das Risiko ein und vertraut darauf, dass Elia sie nicht anlügt. Und so erlebt sie ein großes Wunder. Jeden Tag ist genug Öl da und genug Mehl da, dass es wieder für den Tag reicht. An jedem neuen Morgen. Gott belohnt ihren Glauben und sie erlebt, dass es ihn wirklich gibt und dass er sie versorgt. Würdest du das auch wagen? Und darauf vertrauen, dass es stimmt? Was Gott durch Elia sagt? Wie steht es um dein Vertrauen? Vertraust du auf Gottes Güte? Auch heute erleben Menschen, dass es Gott gibt und dass er lebt. Auch Menschen, die ihn bis jetzt nicht kannten. Und meistens beginnt es doch gerade damit, dass sie Gott suchen und ihm vertrauen. Übrigens ist es ja bei Gott nicht so wie bei einem Select-Automaten, oder? Kennt ihr diese Automaten beim Bahnhof, wo man Dinge rauslassen kann, mal was Teures zu trinken oder ein Chips oder so? Da lässt du ja oben Geld rein, oder? Und dann wählst du, was du willst, und dann kommt das raus, was du möchtest, oder? Bei Gott ist das nicht so. Und wenn du Gott nur darauf reduzierst, dass er dir geben soll, was du gerne hättest, dann stimmt da was nicht ganz, oder? Dann ist es nicht mehr eine Vertrauensbeziehung. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen, wir denken so. Hauptsache Gott gibt mir, was ich möchte. Aber Gott wünscht sich unser Vertrauen. Und manchmal, ich weiß nicht, ich meine, bei Ihnen ging es jetzt um das Essen. Wir haben mehr als genug zu essen. Vielleicht ist es bei uns andersrum. Und vielleicht zeigt sich unser Vertrauen zu Gott gerade dann, wenn wir trotzdem an ihm festhalten und ihm vertrauen, auch wenn wir nicht das bekommen, was wir uns gewünscht haben. Wir Menschen sind Gott nicht egal. Und die Witwe in Sarepta, von der wir nicht mal den Namen wissen, die war Gott so wichtig, dass Jesus sogar von ihr gesprochen hat. Jesus erwähnt sie einmal und er braucht sie als Beispiel dafür, um die Leute im Nazareth so richtig eifersüchtig zu machen. Könnt ihr in Lukas 4 nachlesen, also im Kapitel 24. Und er zeigt eigentlich schon im Alten Testament an ihrem Beispiel, dass wir Menschen ihm wichtig sind. Auch wir Menschen aus anderen Völkern. Dass auch die Menschen aus anderen Völkern Gott wichtig sind, nicht nur das Volk Israel. Gott sorgt für Elia. Nun ist Elia in Sicherheit. Und eigentlich weiß er gar nicht, wie gefährlich es gerade um ihn steht. Weiter hinten lesen wir nämlich, dass Ahab jedes Nachbarvolk und jeden König gefragt hat, ob er Elia versteckt und einen Eid von ihm genommen hat, weil er wollte Elia endlich wieder kriegen. Weil erst wenn Elia sagt, es soll wieder regnen, regnet es wieder. Also Elia war echt in Lebensgefahr. Aber Gott versteckt ihn vor Ahab. Ahab kann ihn nicht mehr finden. Gott steht zu seinen Leuten. Er ist treu und versorgt sie. Und ich glaube, wenn wir zu Gott stehen, dann steht er auch zu uns. Hast du das auch schon erlebt? Wäre echt spannend, mal zu hören, wie Gott das in deinem Leben tut. Bei mir war es so, als Gott mir gezeigt hat, dass er möchte, dass ich Theologie studiere. Da wusste ich, hatte ich zwar einiges an Geld auf der Seite, aber ich wusste ganz genau, es wird nicht reichen für ein 5-jähriges Studium. Das reicht nicht. Und ich hatte ja auch überhaupt kein bisschen damit gerechnet, nochmals eine Ausbildung machen zu müssen. Schon gar nicht ein Studium. Ich ging nämlich nicht gerne zur Schule. Aber Gott hat über mehr als ein Jahr lang wirklich immer wieder in mein Leben reingesprochen und mich nicht mehr losgelassen und durch ganz viele Menschen und verschiedene Situationen mir gezeigt, dass ich das tun soll. Und da es meine zweite Ausbildung war, bekam ich auch keine Stipendien. Ich sagte also zu Gott, okay Gott, wenn du das wirklich von mir möchtest, dann mache ich das Studium. Aber dann bitte ich dich darum, dass du auch dafür schaust, dass das Geld reicht. Und ich fand das ein bisschen verrückt, weil eigentlich habe ich gerne alles ein bisschen im Griff. Kennst du vielleicht? Ich weiß es nicht. Und dann war es wirklich so, nach einem Jahr kam dann Sam noch dazu, dann waren es auf einmal zwei Studiengebühren und nicht mehr nur eins. Und wir haben dann wirklich erlebt, wie Gott uns so gut versorgt hat. Wir haben erlebt, wie es immer gereicht hat. Wir hatten mehr als genug. Und ich meine, gewisse Dinge konnten wir uns erklären. Meine Heimatgemeinde hat mich monatlich unterstützt mit einem kleinen Beitrag. Mehrere Male kamen wir auf gerade rechtzeitig Geld von der Stadt Basel zurückgezahlt. Für Stromrechnungen, die wir gar nie bezahlt hatten. Irgendwie zahlen die das jedes Jahr zurück, wenn man zu wenig braucht. Keine Ahnung warum. Ich habe auch gestaunt. Einmal hat Sam den Briefkasten geöffnet und fand zwei Kuverts drin. War mit seinem Namen angeschrieben. 2000 Franken. Hey, wenn du das öffnest, da zittern dir die Knie. Wirklich. So was erlebst du nie sonst. Und wir gingen so oft wie möglich arbeiten, wenn wir konnten, in den Semesterferien. Aber den ganzen großen Rest können wir uns bis heute wirklich nicht erklären. Aber Gott hat uns versorgt. Gott hat sein Versprechen eingelöst. Und das war richtig hautnah zu erleben. Das war echt, ja, ein echt cooles Erlebnis. Ich weiß nicht, du hast es vielleicht nie erlebt, so finanziell. Aber ich glaube, dass du andere Situationen erlebt hast, wo du erlebt hast, wie Gott dir geholfen hat, wie er dich gerade noch bewahrt hat vor etwas Schlimmem, wie er dir ganz nah war, als es wirklich darauf ankam, wie du seine Hilfe und Nähe erlebt hast. Er ist unser Vater und er sorgt gut für uns. Elia und die Witwe haben das jeden Morgen erlebt. Immer genug Mehl, immer genug Öl. Doch dann geschieht etwas, was alles für sie in Frage stellt. Und das Vertrauen und das Wissen, dass Gott es gut meint mit ihnen, auf die Probe stellt. Ein schlimmer Schicksalsschlag. Die Witwe verliert ihr Kind. Ihr Sohn stirbt. Zweifel schleichen sich ein. Ist Gott doch nicht gut? Ist der Wille, mich bestrafen für meine Sünde? Ist er auch so willkürlich wie die anderen Götter? Es ist einfach zu vertrauen, wenn man immer genug zu essen hat. Vertrauen Sie ihm auch, wenn etwas Schlimmes geschieht? Die Situation bringt auch Elia an seine Grenzen. Doch er kommt mit seinem Unverständnis zu Gott und schreit zu ihm. Er schreit und ringt um das Leben des Kindes. Da tut Gott ein noch viel größeres Wunder und das Kind beginnt wieder zu atmen. Und es lebt wieder. Ich meine, gell, normalerweise und eigentlich fast immer ist mit dem Tod alles vorbei. Doch Gott macht hier eine ganz, ganz große Ausnahme. Tut er es für Elia? Für seinen Glauben? Oder für die Witwe, dass ihr Vertrauen gestärkt wird? Oder einfach nur aus Erbarmen? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ich denke, Elia hat das nie mehr vergessen. Ich meine, sowas erlebt man nie, oder? Er wird nie mehr vergessen, dass für Gott nichts, aber auch gar nichts unmöglich ist. Und ich weiß nicht, aber wenn man die Geschichte von Elia weiterliest, und nächsten Sonntag werden wir da noch ein bisschen weitermachen bei dieser Geschichte, dann wird man sehen, wie mutig Elia war und was er für Gott noch alles getan hat. Er war nicht umsonst einer der größten Propheten. Aber auch die Mutter des Kindes erkennt, dieser Gott lebt wirklich. Und Elia ist ein Mann Gottes, der die Wahrheit sagt. Auch ihr Glaube wird stärker. Wie geht es dir, wenn es schwierig wird? Schmeißt du dann deinen Glauben und dein Vertrauen weg? Oder klammerst du dich an Gott fest, trotz allem? Denkst du dann noch daran, wer Gott ist, wie er ist und was er in deinem Leben schon getan hat? Er ist bei uns, auch dann. Er ist der, der uns festhält, dann, wenn wir uns nicht mehr festhalten können. Er ist der Vollender, Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der, der uns festhält, wenn wir nicht mehr können. Auch dann ist er bei uns. Er ist bei uns, wenn Unbegreifliches geschieht, aber auch dann, wenn es gut ist und es uns gut geht. Er lässt seine Leute nicht alleine. Er trägt uns durch. Und er kann mehr tun, als wir uns manchmal ausdenken oder vorstellen können. Elia und die Witwe haben Gott erlebt. Elia hat gewagt, für Gott aufzustehen. Sein Leben für Gott zu riskieren. Sie haben erlebt, wie Gott sie Tag für Tag versorgt hat. Mehl und Öl erinnern uns daran. Gott stand immer treu zu seinem Versprechen. Sie haben erlebt, wie er eingegriffen hat und sogar Unmögliches möglich machte. Unser Gott erlebt. Er lebt wirklich. Und auch du kannst das heute erleben. Und er hat unser Vertrauen verdient. Auch dein und mein Vertrauen. Amen.